Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft. Viel NSU hier auf FSK 93.0. Diese Woche noch ein zweites und letztes Mal die Urlaubsvertretung sozusagen. Wir senden die Veranstaltung mit Katharina König in der Roten Flora von vor ein paar Wochen. Jetzt der dritte Teil. Wir hören heute in die Diskussion rein. Am 11.11. wird das Ganze hier auf FSK nochmal als Gesamtpaket gesendet. Dann auch vorher Unveröffentlichtes aus der Diskussion, was heute hier nicht zu hören sein wird, von 14 bis 16 Uhr und eben die gesamte Veranstaltung als Gesamtpaket. Aber wir hören hier und heute jetzt schon mal in den Diskussionsteil der Veranstaltung rein. Viel Spaß dabei.
Ja, ich bin da, was Sachsen angeht, nicht objektiv.
Das ist ja kein Problem. Aber ich würde jetzt, wenn du einverstanden bist, einmal für Fragen öffnen.
Ja. Du hattest zwischendurch schon die Aufhebung des Trennungsgebots von Geheimdienst und Polizei angesprochen. Im Rahmen des Bundestagsuntersuchungsausschusses rausgekommen in Thüringen haben sich Polizei und VSler regelmäßig getroffen. Teilweise haben, ich weiß nicht genau, ob VSler bei der Polizei oder Polizisten beim VS im Haus gearbeitet. Kannst du dazu kurz was sagen?
Das gibt es bis heute. Das sind sogenannte Entsendungen. Da sind dann Polizisten im Verfassungsschutz eingesetzt. Die sind formal und offiziell immer noch Polizisten, aber sie arbeiten halt vorübergehend beim Verfassungsschutz. Was auch immer die dann dort machen. Einige werden dann auch übernommen. Das ist, so verrückt das klingt, das scheint innerhalb des Trennungsgebotes trotzdem okay und normal zu sein. Ich verstehe es zwar nicht, aber das ist so. Das andere, worauf du anspielst, ist, der Verfassungsschutz war regelmäßig bei den einzelnen Polizeistellen, insbesondere bei den Staatsschutz, den einzelnen Staatsschutzen, wie auch immer jetzt der Plural da ist, von Thüringen und hat dort Informationen abgegriffen, die irgendwas mit dem Bereich Extremismus in Anführungszeichen zu tun haben, ohne dass der Staatsschutz im Gegenzug Informationen dafür bekommen hat. Darüber haben sich mehrere Staatsschützer im Untersuchungsausschuss regelrecht beschwert, dass sie da aber keine Handlungsmacht gehabt hätten, das zu verweigern. Ansonsten gibt es zumindest ein oder zwei Polizisten, die selber auch regelmäßig beim Verfassungsschutz waren und da was auch immer ausgeklüngelt haben. Da ist halt nicht klar, ist das formal dienstlich geschehen oder ist das auf privater Initiative geschehen. Das erzählen die ja auch nicht so offen. Das ist, ich sag mal, Trennungsgebot ist eine Theorie. Praxis ist dann, dass es nicht wirklich ein Trennungsgebot scheinbar gibt.
Mit der Liste, wo im Grunde die ganzen Kontaktadressen zu den Tatorten schon aufgezeigt waren, warum geht man diesen Listen heute nicht mehr nach?
Das machen ja Journalisten. Ich weiß nicht, ob das BKA das macht mit ihrer Sondereinheit. Zumindest habe ich da nichts mitbekommen, aber es haben Journalisten und es haben Antifa-Gruppen gemacht, zumindest in Teilen. Für Bayern haben sie rausgefunden, wer damals diese Nummer hatte, was das für eine Bedeutung hatte, dass dort eben die Kneipe war, in der sich die Nazis immer getroffen haben. Bei einigen, sag ich mal, muss man nicht groß nachforschen. Da steht Matthias Fischer drauf, der Tag der deutschen Zukunft mit angemeldet hat, mitverantwortlich ist dafür. Da brauche ich nicht gucken, wer ist Fischer. Ne? Das sind so Sachen, die man irgendwie dann einfach weiß. Aber ob es BKA das macht, glaube nicht. Das interessiert auch nicht wirklich. Das ist ja, glaube ich, muss man nicht verstehen, aber zumindest um es zu wissen. Es geht ja nicht darum, bis ins Detail die Nazi-Verbindung aufzuklären, sondern es geht darum, in der Konsequenz, Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger Gerlach, Matthias Dingelt, André Eminger und was weiß ich, wer da möglicherweise noch im München-Prozess herangezogen wird, in der Konsequenz zu verurteilen. Und man verurteilt die nicht, wenn man Nazi-Kontakte nachweist, sondern wenn man Straftaten nachweist. Das heißt, der Ansatz sowohl vom Bundeskriminalamt als auch von vielen anderen ist jetzt nicht unbedingt der aufklärerische.
Ja, es ist also eben im Grunde, es geht um die Einzeltäterdarstellung und nicht um diese Netzwerkgeschichte.
Nein, es geht um eine Verurteilung.
Ja.
Und da jetzt kann man einen Vorwurf draus konstruieren oder machen, aber denen geht es darum, Zschäpe, Wohlleben möglichst sicher zu verurteilen, sodass die nicht in Berufung gehen können, nicht in Revision gehen können. sondern dass klar ist, die sind verantwortlich für die Morde an 10 Menschen oder die sind zumindest nachgewiesenermaßen Mitglied einer terroristischen Vereinigung, NSU oder. Darum geht's denen. Netzwerk nachzuweisen bringt in der Konsequenz für den Prozess gar nichts. Und das ist immer noch sozusagen einer der Hauptaufträge ans BKA, zu ermitteln, inwieweit nachweisbar ist, war Zschäpe mit vor Ort, hat Zschäpe das und das gewusst und so weiter und so fort.
Ich wollte nur mal kurz fragen, in der Praxis, wie arbeiten die Verfassungsschutzämter? Arbeiten die eigenständig oder sind die ganz stark auf die Weisungen vom Innenministerium irgendwie?
Eigenständig, komplett. Also in der Theorie steht der Innenminister natürlich oben drüber, aber die machen, was sie wollen. Und ihr Ziel ist es, möglichst viele Informationen über möglichst viele Menschen zu sammeln. Das Ganze unter dem großen Vorwand Extremist. Es gibt ja theoretisch, nein, es gibt auch praktisch, gibt es ja diese sogenannten Kontrollgremien, die heißen in Thüringen und Sachsen und so weiter, heißen die noch PKK, Parlamentarisches Kontrollkommission. Im Bund heißen sie PKG, Parlamentarisches Kontrollgremium, damit das nicht zu Verwechslungen führt. Die haben aber überhaupt keine Kontrollmöglichkeit. Da sitzen, das sind geheime Termine, das erfahren nur die Mitglieder, die in diesem Gremium sind. Und da muss man auch erstmal mit einer Mehrheit reingewählt werden. Das heißt, es gab Legislaturperioden, da saß nur die Koalition drin, weil halt die Opposition nicht reingewählt wurde. Die können dort theoretisch Fragen stellen an dem Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz überlegt dann, ob er ihnen eine Antwort gibt und was er ihnen antwortet. Selbst wenn sie jetzt eine Antwort bekommen, setzt ja voraus, ich weiß, dass da was ist. Woher will ich denn das wissen? Dürften diese Informationen nicht öffentlich oder überhaupt verwertet werden. Das wäre dann Geheimnisverrat. Was jetzt nach NSU der Fall ist, ist, dass die PKG in Thüringen erstmalig in die sogenannte Klarnamendatei Einsicht nehmen durfte. Also welche Nazis sind V-Leute? Bringt nur überhaupt nichts, wenn dort Leute drin sind, die überhaupt keinen Plan von der Nazi-Szene haben. Die sehen dort nämlich nur Namen und können mit den Namen nichts anfangen und man darf sich ja nichts mitschreiben, beziehungsweise das, was man sich mitschreiben darf, kommt in den Stahltresor beim Verfassungsschutz. Bringt nichts, also von daher ist totaler Quatsch. Die machen wirklich, was sie wollen. Und das, was jetzt in den letzten Tagen rauskam, A, mit Andrea Röpke, die ja überwacht wurde vom niedersächsischen Verfassungsschutz, B, über die Verwechslung mit, wie heißt er? Genau, wo sie erst den Journalisten angerufen haben und ihm mitgeteilt haben, er wäre überwacht worden vom Verfassungsschutz und heute stellt sich raus, war eine Namensverwechslung, war gar nicht er, sondern war ein Mitarbeiter von Katja Kipping, den sie da überwacht haben. Also total irre, total irre. Und wenn es ausreicht, Ronny Plaschke ist ein Journalist, der sich im Sportbereich mit Neonazis beschäftigt hat. Niedersachsen hat sozusagen festgestellt, dass illegalerweise Journalisten vom Verfassungsschutz überwacht wurden und dann haben sie Folgendes gemacht, sie haben das festgestellt, dann haben sie die Akten vernichtet und dann haben sie die Journalisten informiert. Und haben halt den Ronny Plaschke informiert, weil dort stand Ronny Plaschke und das war der einzige, den sie da, wo sie meinten, auf dem passt es. Und sagen ihm, Grund, warum wir sie beobachtet haben, ist, dass sie dann und dann mal einen Vortrag zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen gehalten haben. Und der sagt, hatte ich noch nie was mit zu tun, ist nicht mein Thema. Heute stellen sie fest, ist der falsche Ronny Plaschke. Wir haben den anderen Ronny Plaschke überwacht und jetzt einen falschen, irre. Also Verfassungsschutz funktioniert nicht wirklich, wenn man denn den Verfassungsschutz als eine Instanz zum Schutz der Verfassung überhaupt sieht. Ich sage grundsätzlich, egal ob sie Fehler machen oder nicht, mir geht es nicht um das Fehler machen, sondern mir geht es um die Methoden, die anwenden und die sind bösartig. Und da ist mir egal, ob es um Nazis geht oder ob es um was weiß ich wen geht, ist mir wirklich scheißegal. Das ist so dermaßen widerwärtig, was in diesen Akten steht. Und die geilen sich da dran auf. Und das halt, ohne dass irgendjemand ihnen Einhalt gebietet.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf diese Situation mit der Garage. Du sagtest vorhin, dass dort ein Polizist derjenige gewesen ist, der diese Garage eigentlich angemietet hat. Und da heißt Ebeling, habe ich das richtig behalten?
Wie bitte?
Ebeling heißt er?
Nee, Apel.
Ah, okay. ist das ein als Hinweis zu deuten, dass es also Verbindungen zwischen dieser Neonazi-Szene und Polizisten als Privatpersonen gegeben hat? Und weiß man mehr etwas über diese Personen, Apel?
Nein, also das ist kein Hinweis und es gibt auch keine Hinweise, die jetzt konkreter sind, dass es Verbindungen zwischen NSU und Polizisten gegeben hat. Was es gibt Polizisten, die Nazis sind, die in der Polizei sind, die zum Teil auch damals im Thüringer Heimatschutz waren und die, was weiß ich, in Hamburg damals in der und deren Nazi-Vereinigung und bei der Polizei waren. Ich glaube, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, bedeutet auch nicht, dass alle Polizisten Nazis sind, sondern es ist einfach ein Spiegelbild der Gesellschaft, Polizei, und da gibt es halt auch Nazi-Polizisten. Nein, der Apel hatte zwei Garagen, hat eine Garage sozusagen zur Vermietung ausgeschrieben, weil er nicht zwei Garagen brauchte. Und dann hat die Zschäpe sich drauf beworben und die war ein junges Mädel und hat er gedacht, tut er ihr was Gutes, war jetzt auch nicht so teuer, die Garage zu mieten, und hat die ihr vermietet. Der Apel sagt, er hat erst jetzt in 2011 beziehungsweise 12 erfahren, dass das seine Garage war, in der Sprengstoff gefunden wurde. Das... Ob es stimmt, weiß ich nicht. Der Grund, warum die, der Grund, warum die damals den Apel nicht informiert haben und nicht versucht haben, zum Beispiel von ihm den Schlüssel zu bekommen, ist, der Geburtsname von der Zschäpe ist ja auch Apel. Und haben sie gedacht, die sind möglicherweise miteinander verwandt, sind sie aber gar nicht. Ja. Aber keine weiteren Verbindungen, außer er war der Vermieter der Garage an Zschäpe.
Ja. Vielen Dank erstmal für euer großartiges Engagement da in Thüringen, also jetzt von der Linksfraktion. Also das ist wirklich ein großes Moment der Aufklärung, was ihr bisher da geleistet habt. Immerhin ja auch aus einer Geschichte mit, sag ich mal, also terrorähnlichen Bedingungen, also denen ja praktisch ihr und auch andere Linke da in Thüringen ja unter der Herrschaft des Verfassungsschutzpräsidenten Röwer da ja auch immer ausgesetzt gewesen seid. Also das ist nicht gering zu veranschlagen. Zwei Fragen. Und zwar, ihr habt ja diese beiden Bände rausgegeben, diese Ramelow-Bände, also die ich auch sehr empfehle, also zu lesen. Also da erfährt man noch erheblich mehr, als jetzt heute Abend auf dieser Veranstaltung möglich ist. Einer eurer Mitarbeiter, Paul Welzow, glaube ich.
Welzow, ja.
Ja, genau, richtig. Der hat ja auch einen sehr schönen Beitrag gemacht über also das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt praktisch also hat ermittelt werden können. Also vor einem Jahr ist der erste Band gekommen, wo er sozusagen also dieses Netzwerk von VS und Nazis, wie das in Thüringen sozusagen entfaltet worden ist, also darstellt. Und dann zu meiner Verblüffung resümiert er das Ganze, wo ich finde, sein Aufsatz sagt genau das Gegenteil. Das zeigt, der Staat ist auf dem rechten Auge blind. So, und da dachte ich, nein, du hast doch eigentlich das Gegenteil jetzt irgendwie dargelegt, aber jetzt ist der Staat auf dem rechten Auge blind. Habe ich mir gedacht, na, muss er vielleicht sein, weil ihr seid jetzt Opposition, ihr müsst an die Regierung, also ihr wollt an die Regierung durch Wahlen, also das heißt, es muss ein Programm geben von euch, den Staat wieder sehend zu machen, ne? Also dass der Staat nicht mehr blind ist, sondern sehend, das ist natürlich aus autonomer Perspektive etwas primarant, aber das ist parlamentarische Logik. Da wäre meine erste Frage, welche Ideen habt ihr da, den Staat wieder sehend zu machen, wenn er denn blind sei? Zweite Frage, Katharina, an dich, was sagst du den Leuten, ich zähle dazu, die eher an dieser These tiefer Staat weiterdenken, was läuft da eigentlich bei solchen Leuten, also wie ich einer bin, schief?
Also, ich weiß nicht, warum Paul dieses Resümee gezogen hat. Ich hätte es nicht gezogen, weil das verniedlicht, was sozusagen der Staat weiß und was der Staat auch macht. Ich halte es für ein falsches Resümee, von daher weise ich auch die weiteren Sachen jetzt ein Stück weit zurück. Ich will auch nicht in die Regierung. Das ist mir aber ehrlich gesagt, führt mir das ein paar Schritte zu weit. Ich glaube nicht, dass der Staat auf dem rechten Auge blind ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der sieht, der weiß auch sehr genau. Wenn man sich die Akten anschaut, die beim Verfassungsschutz, die bei der Polizei, die bei der Justiz sind, und wir haben die ja in Thüringen jetzt wirklich alle zusammen und können da auch Abgleiche machen. Wenn es überhaupt sozusagen einen Fehler gibt, dann ist es der, dass sie nicht in der Lage sind zu analysieren. Also sie schaffen es nicht, diese gesamten Infos, die sie von dort, von da und so weiter bekommen, zusammenzupacken und zu überlegen, was heißt das denn? Also die haben halb in die Media ausgedruckt. Nur mal so. Das ist wirklich in den Akten drin. Die haben von allen möglichen Antifa-Gruppen die Rechercheergebnisse, die Outings und so weiter ausgedruckt. Und kommen sozusagen, nehmen diese, das Geile ist ja, die übernehmen die Infos, ne? Also das könnte man mal mitspielen und denen mal falsche Infos unterjubeln. Was sie nicht machen, ist das Ganze abzugleichen. Was sie auch nicht machen, ist zu gucken, entstehen neue Strukturen. Was sie auch nicht machen, ist zu gucken, inwieweit gibt es sozusagen eine zunehmende Militanz. Und was sie auch nicht machen, ist dann mit beispielsweise, es gibt ja Waffenscheine, zu gucken, welcher von den Nazis, die wir hier gerade auf dem Schirm haben, hat denn Waffenschein. Und inwieweit werden die eingesetzt? Gehen die trainieren? Wer ist bei einer Wehrsportübung dabei? Und. Die haben die ganzen Infos und gleichen die sozusagen nicht ab. Das ist, wenn überhaupt, das eigentliche Problem. Es liegt aber nicht daran, dass die auf irgendeinem Auge blind sind, sondern es liegt daran, dass der Verfassungsschutz ja genau das gar nicht will. Die sammeln einfach nur. Das sind Datenmessis. Und Ausdrucken, Internetausdrucker oder irgend sowas in der Richtung sind sie auch noch. Den Staat sehend zu machen, weiß ich nicht. Der Staat sieht meiner Meinung nach eh zu viel. Also wenn, fände ich, sollte man irgendwie als Zielstellung haben, den Staat ein bisschen blind zu machen, damit gewisse Subkulturen und auch Ideen überhaupt wieder entstehen können und nicht von vornherein durch den permanent Zustand und oder das permanent Gefühl der Überwachung gar nicht sprießen oder sowas. Was schief läuft bei Leuten, die einen tiefen Staat sehen. Ich weiß nicht, ob da was schief läuft. Ich selber bin nicht überzeugt vom tiefen Staat. Nicht was NSU anbelangt, auch nicht was andere Dinge anbelangt. Ich halte aber die Leute, die davon überzeugt sind ich halte die Leute, die Fragen stellen, für wichtig. Und Menschen, die der Meinung sind, dass da hinter dem ganzen tiefer Staat steckt, stellen immerhin noch Fragen. Ein Großteil der Gesellschaft, der Bevölkerung stellt keine Fragen mehr, sondern ist übersättigt, hat keinen, will nicht mehr, will gar nichts mehr hören zum Thema, meint eh schon alles zu wissen und Schäpe ist verantwortlich und fertig. Und da sage ich in der Konsequenz, sind mir die Fragesteller lieber, auch wenn ich selber jetzt von tiefem Staat oder auch anderen Theorien, die kursieren, nicht überzeugt bin und auch ja für mich bisher zu wenig darauf hinweist. Staat im Staate. Ich glaube, das Spannendere ist, ich habe gerade mal geguckt, sich da, wenn man will, so ein bisschen zum Thema Cladio und diesen Stay-Behind-Organisationen zu informieren, die es ja wirklich gegeben hat. Und ich glaube, da dieser Theorie hängen A, sehr viele an im Zusammenhang mit NSU und B, gibt es da sehr viele Fragen oder auch Indizien, die zumindest zu Cladio passen oder zu solchen Strukturen. Aber ich bin da jetzt auch absolut keine, überhaupt nicht Expertin für das Ganze.
Du hattest irgendwann erwähnt, dass ihr euch den Heilbronner Mord nochmal vornehmen wollt. Und darauf bezieht sich meine Frage, weil das ist der letzte Mord. Er fällt ein bisschen aus der Reihe, oder nicht nur ein bisschen, sondern er fällt aus der Reihe. Danach passiert zumindest kein Mord mehr, jedenfalls so viel wir wissen. Gibt es Hinweise, was da sozusagen passiert ist, was das Motiv des Mordes ist und was danach passiert ist, dass, immerhin haben sie noch 4-5 Jahre weiter im Untergrund gelebt, Ferien auf Fehmarn gemacht, aber haben halt nicht weiter gemordet. Gibt es dazu irgendwelche Szenarien, die das erklären?
Na, es gibt ja Thesen. Es gibt keine, Antwort, warum. Es gibt keine Antwort, warum Michel Kiesewetter. Der Bundesuntersuchungsausschuss hat gesagt, sie war Vertreterin des Staates, deswegen wurde sie getötet. Das ist Quatsch. Also nicht als solches, aber im konkreten Fall ergibt das überhaupt keinen Sinn. Es gibt einen Haufen Sachen, die überhaupt nicht angesprochen, gefragt, ermittelt und ähnliches mehr wurden. Ich versuche es jetzt mal möglichst kurz. Ku Klux Klan haben alle mitbekommen, glaube ich. Machen wir jetzt nicht. Es gibt jetzt erst letzte Woche oder so, hat sich in Heilbronn ein 23-Jähriger im Auto selbst verbrannt, der kurz davor zum Thema NSU befragt wurde und ein zweites Mal befragt werden sollte. Zum Mord in Heilbronn insbesondere. keiner weiß warum. Es gibt da jetzt die BAO Trio oder wie die heißen, sind jetzt dran und versuchen das Ganze aufzuklären. Es gibt eine extra Sonderkommission und. Was es auch gibt, sind die Verbindungen von Kiesewetter. Kiesewetter selber kommt aus Oberweißbach. Das ist 20 Minuten von Saalfeld weg, also gehört noch zu Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mit dazu. In Oberweißbach gab es eine Gaststätte zur Bergbahn. Die wurde im Jahr 2005 von David Feiler gepachtet. David Feiler ist der Schwager von Wohlleben, der jetzt angeklagt ist. David Feiler hat dort mehrere Neonazis angestellt gehabt und es gibt mehrere Bewohner aus diesem kleinen Nest, ich glaube 3.500, 4.000 Menschen wohnen dort, die sagen, na, der Mundlos war doch hier, der hat doch hier gearbeitet, der war doch in der Bergbahn angestellt. Und das sagen die unabhängig voneinander, kann jetzt sein, dass die sich irren, kann sein, dass das nicht stimmt. In der Bergbahn gab es mehrere Neonazi-Veranstaltungen, da ist bisher niemand rangegangen und hat versucht, da mal rauszubekommen, es müsste ja von damals zumindest noch Personalkostenabrechnung geben, wenn der richtig angestellt war. Das zweite ist Kiesewetters Familie. Der Onkel von ihr, der zumindest sagen, dass Angehörige so ein Stück Vaterersatz gewesen ist für sie, war beim Staatsschutz im PD-Bereich, also Polizeidienstbereich Saalfeld beschäftigt und war dort A, für den Bereich organisierte Kriminalität zuständig und dann zum Teil auch für die Neonazi-Szene zuständig. Und das alles schon in den 90er Jahren. Wenn man sich jetzt anguckt, wer in den 90er Jahren von den Nazis in Saalfeld welche Entwicklung genommen hat, zu Ende der 90er Jahre, stößt man relativ schnell auf Rosemann. Rosemann, enger Freund Böhnhardt, Mundlos, diese ganze Gang sozusagen. Rosemann verbindet Neonazi-Dasein mit organisierter Kriminalität, überfällt mit einem Kumpan einen Wertgeldtransporter, erbeuten 90.000 Mark Waffen, eröffnen im Anschluss des Blue Velvet, so ein letztendlich Zwangsprostitution, die dort stattgefunden hat. Und der Onkel von Michel Kiesewetter ist sozusagen der verantwortliche Polizist. Der sagt, er hat seine Nichte immer mal wieder mit auf Observation genommen, weil das halt unauffälliger war, wenn er als Onkel mit einer 16-jährigen Nichte da irgendwo rumgegangen ist, um was auszuspähen, um Informationen zu bekommen. Geht keiner ran, hat keiner bis heute versucht irgendwie, was ist denn da jetzt, was könnte jetzt ein Indiz sein, was könnte jetzt ein Grund hergeben, dass die sozusagen auf Kiesewetter aus sind, um eine Art Form der Rache vorzunehmen, beispielsweise an ihrem Onkel. Das nächste, was kommt, Andreas Graupner, Umfeldblatt und Anna Sachsen, wohnt in Baden-Württemberg und ist dort derjenige, der für die Hammerskin-Kontakte mit zuständig ist. Hammerskin ist zwar in USA und in anderen Ländern so das Kontra-Nazi-Bewegung zu Blatt und Anna, in Deutschland nicht. In Deutschland sind Hammerskins und Blatt und Anna, kommen die sehr gut miteinander zurecht. Hat auch was damit zu tun, dass die oft personell identisch sind, dass viele, als das Blatt und Anna-Verbot gekommen ist, zu den Hammerskins rübergegangen sind. Hammerskins hat man jetzt wieder die Verbindung zu Thomas Gerlach, der ein richtig enger Freund ist, unter anderem von Wohlleben. Der macht diese ganze Freiheit für Wolle Solidaritätskampagne mit. Und der war mit Mandy Struck zusammen, erste Unterstützerin, die ihren Ausweis mit zur Verfügung stellt. Das jetzt nur Baden-Württemberg. Was noch dazu kommt, ist Tino Brandt mit dem Hauskauf in Heilbronn. Was will der denn plötzlich da mit einem Haus? Auch noch keiner. Sagen alle, das war ein Strohmann, der hat das für jemand anderen gekauft. Ja, aber warum denn bitte? Und das alles... Alles entscheidende Frage ist, warum hört nach Kiesewetter der Mord? Warum hört die Mordserie auf? Weil ihnen irgendjemand sagt, es reicht. Bundesuntersuchungsausschuss schließt sich der Theorie der Polizei an, dass sozusagen, die haben ja dann ganz groß gefahndet nach den Mördern, zwar mit vollkommen falschen Fahndungsfotos, aber die haben ja ganz groß gefahndet und deswegen der Repressionsdruck auf NSU wäre so hoch gewesen, dass sie niemanden mehr umgebracht hätten. Aber das ist doch lächerlich. Wenn man sich die Fahndungsbilder der Soko Parkplatz, Sonderkommission Parkplatz, anguckt, ihr lacht, da gibt es eines der Fahndungsfotos, mein Liebstes, das ist Putin. Und damit meinen die, dass sie einen Druck ausgeübt hätten und deswegen Mundlos, Böhnhardt, Schäpe nicht mehr gemordet hätten? Das ist so Quatsch. Aber deswegen wollen wir an Heilbronn noch mal ran.
Du hattest vorhin in deinem Vortrag den MAD erwähnt. Warum springt der militärische Abschirmdienst dann plötzlich bei diesen Ermittlungen auch noch mit rum, also der nächste Geheimdienst?
Der spielt eine Rolle, zumindest im Zusammenhang mit Operation Rennsteig. Da sind sie Teil der, ich nenne es jetzt mal, ermittelnden Institutionen, die versuchen, Nazis anzuwerben. Es gibt die offizielle, eine der ersten offiziellen Begründungen, warum Operation Rennsteig eingeleitet wurde, ist, dass versucht wurde, Neonazis, die in die Bundeswehr schwappen, ja, so ein Stück weit unter Kontrolle zu bekommen. Das passt aber nicht, weil auf der Liste der anzuwerbenden Neonazis stehen auch Frauen. Und im Jahr 96 gab es keine, wie heute ist es ja sozusagen Frauen-Männer, ne? 96 war nicht. Das stimmt nicht. Warum der MAD bei der Operation Rennsteig mitgemacht hat, ist nicht klar. Die ganze Operation Rennsteig ist nicht richtig klar. Was wir darüber hinaus wissen, ist, dass der MAD mindestens eine sehr aktive Quelle im Thüringer Heimatschutz geführt hat, die zum Teil viel intensiver Informationen über den Thüringer Heimatschutz gegeben hat als Tino Brandt. Also die führen auch V-Leute und die führen die auch, also die führen die nur, solange sie aktiv sind in der Bundeswehr. Wenn die aus der Bundeswehr rausgehen, übergeben die dann an die entsprechenden Landesämter oder, wenn es richtige Topquellen sind, eben ans Bundesamt für Verfassungsschutz. Nur auf dem MAD haben wir als Thüringer Ausschuss keinen Zugriff. Das ist was, was der Bundesuntersuchungsausschuss nur hätte machen können, da stärker ran.
Und das war's für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU mit der letzten Urlaubsvertretung sozusagen. Wir hörten den Diskussionsteil der Veranstaltung mit Katharina König in der Roten Flora zum Thema NSU. Und nächste Woche geht es dann regulär weiter hier auf dem Sendeplatz, samstags 19 Uhr. Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wieder mit aktuellerer Berichterstattung. Wir nehmen die neuesten Ereignisse rund um den NSU in den Blick, analysieren das Ganze aber auch als gesamtgesellschaftlichen Themenkomplex, ja, und das geht eben nächste Woche ganz regulär weiter. Bis dahin eine schöne Woche und vielen Dank.